Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Nach der Veröffentlichung der Berichte in Irland dauerte es nicht lange und auch in Deutschland wurden Fälle von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche bekannt. Genau vor 10 Jahren, am 28. Januar 2010, veröffentlichte der Direktor des Berliner Canisius-Kollegs, der Jesuit Klaus Mertes, einen Brief. Darin bekannte er sich zum jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an der von Jesuiten geführten Schule. Der Brief löste eine Lawine aus. Immer mehr Opfer von sexuellem Missbrauch in ganz Deutschland trauten sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Tausende waren als Kinder von solchen sexuellen Übergriffen betroffen, während die Bischöfe schwiegen und die Täter deckten. Viele weibliche Opfer sexualisierter Gewalt werden von der katholischen Kirche übersehen. Auch sie kämpfen bis heute um ihre Existenz und viele suchen einen Neuanfang im Glauben. Marie Wildermann berichtet.
Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, in den eigenen Wert ist so beeinträchtigt und dafür muss ich in der Seelsorge ja überhaupt erstmal einen Raum öffnen, damit das Neue wachsen kann, dieses Vertrauen in der Beziehung zum Gegenüber, aber auch zu mir selber.
Barbara Haselbeck schult Seelsorgerinnen und Seelsorger im Erzbistum München. Religiöse Allgemeinplätze und spirituelle Trostpflaster, sagt sie, sind bei Menschen, die Missbrauch in kirchlichem Kontext erleben mussten, verheerend. Zuhören, das Leid des anderen aushalten, immer wieder. Das ist die Dynamik eines Traumas, sagt sie, dass die Betroffenen immer wieder über die gleichen Themen reden müssen und dass sie immer wieder den gleichen Zuspruch brauchen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, einen Raum zu öffnen, wo ausgesprochen werden kann, was war, ohne dass es im Detail erzählt werden muss. Aber dass eine Person mal andeutet, was war und sie ein Gegenüber hat, was Zeuge, Zeugin wird dieser gravierenden Verletzung und eine Person, die parteilich an der Seite der Betroffenen steht. Eine ganz, ganz wichtige erste Erfahrung. Und diesen Raum der Klage zu öffnen, wo ich das sagen darf, wie schlimm das war. Und das auch Gott hinhalten.
Oft kommen Menschen erst Jahrzehnte später, nachdem der Missbrauch geschehen ist, in die Therapie oder zur Seelsorge.
Mir ist wichtig, in der Begleitung von Betroffenen ihnen zu zeigen, dass die Seele einen sehr guten Grund hatte, das Thema auf der Seite zu halten. Dass die Seele sich dadurch selbst auch rettet. Mir ist wichtig, das nicht zu pathologisieren, wenn jemand sich schwer tut zu vertrauen und sich schwer tut, sich da zu öffnen. Das hat ja einen sehr guten Grund.
So war es zum Beispiel bei Agnes. Ihr Leben verfinsterte sich von einem auf den anderen Tag.
Ich wurde im Alter von 9 Jahren von einem katholischen Priester vergewaltigt. Es war mein Religionslehrer und er hatte mein vollstes Vertrauen. Und ich war auch nicht das einzige Kind, das er missbrauchte.
Agnes lebte auf dem Land. Für die Menschen im Dorf ist der Priester eine Autorität. Unvorstellbar, dass ein Würdenträger so etwas tut. Es gab niemanden, dem sie sich hätte anvertrauen können.
Ich habe das so erlebt für mich, dass Gott, an den ich immer geglaubt habe als Kind, ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu Gott, zu Schutzengel, das war für mich so meine tiefste Ressource im Leben. Das war so mit einem Schlag abgeschnitten und weg. Und wenn der Schutz eines Schocks oder einer teilweisen Verdrängung nicht funktioniert hätte, dann hätte ich das als Kind niemals ertragen können. Ich glaube, ich hätte mich umgebracht. Also ich hatte sehr oft suizidale Gedanken und wusste überhaupt nicht mehr, weshalb lebe ich eigentlich noch.
Wie immer in solchen Fällen drohte der Täter, sie dürfe mit niemandem darüber sprechen. Ihre Welt verdüstert sich. Eigentlich eine gute Schülerin, flüchtet Agnes sich in Tagträume und hat Mühe, dem Unterricht zu folgen.
Und was mir dadurch auch genommen wurde, sage ich mal, oder auch verschüttet wurde, das war auch die Glaubensfähigkeit. Weil ich weiß auch heute nach all diesen Jahrzehnten, dass Glaube für mich persönlich eine ganz wichtige existenzielle Ressource ist. Und durch diese schwere Traumatisierung ist etwas immens Wichtiges zerstört.
Und das Urvertrauen ist erschüttert, in sich, in andere.
Es war mir ganz wichtig, immer einen gewissen Abstand zu wahren in Beziehungen, wo mir klar wurde, wenn es zu eng wird, zu dicht wird, dann muss ich gehen, dann erdrückt mich das, dann erschlägt mich das. Weil zu viel Nähe oder zu dichte Nähe lange Zeit gleichbedeutend war, auch mit Vernichtung.
Als Erwachsene entwickelte sie eine Suchtproblematik, wechselte häufig Arbeitsstellen und Wohnorte. Kontinuität aufrechtzuerhalten fiel ihr schwer. Viele Jahre lang ist sie in psychotherapeutischer Behandlung.
Also es hat lange gedauert, bis ich an den Punkt überhaupt gekommen bin. Und es ging erstmal um die Symptome, um dieses Todessehnen, was mich eigentlich seit meines Lebens begleitet hat. Ich wollte ja immer leben. Ich wollte leben, genauso wie die anderen. Und ich wollte glücklich sein. Ich wollte Kinder und Familie und ich wollte heiraten und was man eben so für Träume und Wünsche hat.
Gleichzeitig ist sie auf der Suche nach einer spirituellen Heimat. Sie befasst sich mit Esoterik, wendet sich dem Buddhismus zu, schließt sich der Bhagwan-Bewegung an. Dann der Satz eines tibetischen Lehrers, der sie tief berührt.
Wenn du mit deiner Herkunftsreligion keinen Frieden geschlossen hast, dann wirst du auch in einer anderen Religion keinen Frieden finden.
Agnes entschließt sich, in eine Kirche zu gehen, nach Jahrzehnten.
Und plötzlich war so dieses ganze Missbrauchsgeschehen wieder präsent. Und ich habe mir gesagt, nein, davon möchte ich mich nicht dominieren lassen.
Sie stellt sich der Situation, trotz des enormen seelischen Schmerzes. Langsam nähert sie sich der Kirche wieder an und einige Jahre später tritt sie sogar wieder in die katholische Kirche ein. Sie hat ihr spirituelles Zuhause wiedergefunden. Agnes ist heute Mitte 60. Sie möchte mithelfen, diese Kirche zu verändern. Dazu gehört auch, dass die Gemeinden sensibler werden im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Oft werde von den Opfern Vergebung erwartet, doch Schuldeingeständnisse von Tätern gebe es so gut wie nie. Das sieht die Seelsorgerin Barbara Haselbeck genauso.
Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ich so als religiösen Zündstoff bezeichnen möchte. Viele begegnen, wenn sie im christlichen Raum suchen, begegnen sie dem Vergebungsthema. Sie erwarten, wenn ich christlich sein will, dann muss ich vergeben. Und viele Betroffene wollen auch vergeben, aber dann bedeutet vergeben, sie wollen, dass es weg ist. Ja, sie wollen es vergessen und sie machen die Erfahrung, dass das nicht funktioniert, weil ein Trauma lässt sich nicht einfach Tür zumachen und dann ist es weg.
Andreas Stahl ist Vikar in der Bayerischen Landeskirche. Er hat über traumasensible Seelsorge promoviert und eine Ausbildung zum Traumafachberater absolviert. Er fragt, ob es nicht viel mehr umgekehrt ist.
Man kann erst dann, wenn man heil geworden ist, vergeben. Also erst wenn etwas heil geworden ist, kann ich das loslassen, was da passiert ist. Das halte ich für den konstruktiveren Ansatz. Zu schauen, ist Vergebung nicht eine Frucht innerer Heilung?
Und natürlich verändere sich das Gottesbild durch ein Trauma, aber nicht zwangsläufig vom guten zum schlechten Gottesbild. Auch das erlebe er in der Seelsorge mit Missbrauchsopfern.
Und was sind denn Gottesbilder, die vielleicht doch Bestand haben? Gott als Quelle, Gott als Burg, also vielleicht auch die Suche nach apersonaleren Gottesbildern, zumindest als Zwischenweg. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Betroffene Antworten erwarten. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig zuzuhören, das auszuhalten und dass dann auch wieder neue Gottesbilder Plausibilität bekommen können.
Agnes, die den schweren Missbrauch in der Kindheit erfahren hat, weiß heute, dass es ihre Aufgabe ist, sich um Missbrauchsopfer in der Kirche zu kümmern. Auf die Frage, ob sie eine Entschädigung erwartet, sagt sie:
Ja, erwarte ich. Ich war auch vor, wann war das denn, im Mai, wurde von der Deutschen Bischofskonferenz ein sogenannter Kick-Off-Workshop ins Leben gerufen, um sich über das Thema Entschädigung zu beraten. Und wir waren mit weiteren circa 22 Teilnehmern, 8 Betroffene, die in diesem Kreis mitgewirkt haben und haben dann auch ein Entschädigungsmodell aufgestellt. Und es ist ja dieser unsinnige Satz: Was geschehen ist, kann man letztendlich niemals entschädigen. Sicherlich kann man es niemals entschädigen, aber ein Großteil der Lebensqualität, die verloren gegangen ist durch diesen schweren Eingriff, ließe sich schon im Sinne einer Wiedergutmachung entschädigen, zum Beispiel ein sorgloseres Leben zu führen. Denn viele, die diese Erfahrung gemacht haben, leben wirklich unterhalb der Armutsgrenze, am Existenzminimum.
Ein Beitrag von Marie Wildermann.